Lesen ist schwul, der Podcast.
Hello, hello.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das ist
Lesen ist schwul.
ASMR Edition.
Bitte nicht.
Spaß.
Bitte nicht. Ich werde immer angeschissen.
Can you imagine? Ich bin der lauteste Mensch auf der Welt.
Ich werde immer angemotzt, wenn ich ein ASMR mache, wenn wir auf FaceTime unterwegs sind. Und dann mache ich manchmal ASMR. Dann werde ich immer angemotzt.
Was soll der Scheiß? Red mit mir nochmal.
Angemotzt.
Ja, so ist es.
Ist es so?
Ich muss vorab ein Geständnis ablegen.
Dieser Monat war crazy.
Diesen Monat sind mit mir die Pferde durchgegangen. Ich kann es nicht anders erklären.
Welche Pferde genau?
Die Hengste. Nein. Ich habe in diesem Monat insgesamt 8 Bücher gelesen, beziehungsweise in den letzten 4 Wochen 8 Bücher gelesen. 5 davon waren Romance-Bücher. Ich habe angefangen, ich konnte nicht aufhören. Es liest sich...
Die Frau war im Wahn.
Wirklich. Ich glaube, ich habe mehrere von denen innerhalb von so 24 Stunden einfach durch... Weg waren sie. Dementsprechend wäre diese Folge eine Folge in Überlänge. Weil, also wir hatten, glaube ich, noch nie das 8 Bücher, eine
ja,
Person 8 Bücher vorstellt.
Ich habe 5 gelesen.
Das wäre, also, da würden wir in 3 Stunden noch sitzen. Deswegen haben wir beschlossen, wir machen das so. Du stellst deine normalen Bücher jetzt hier vor, ich stelle meine normalen Bücher jetzt hier vor. Und die 5 Romance-Bücher behandeln wir in einer Themenfolge.
Übernächste Woche.
In 2 Wochen. Dann kannst du deinen Senf, weil du Romance vor allem als Hörbücher gehört hast, ja, kannst du da deinen Senf dazugeben. Ich erzähle, was ich diesen Monat alles gelesen habe. Vor allem Ellie Hazelwood und Emily Henry, die kann da in Vergleiche gehen, etc.
Ja.
Es bietet sich an für eine Themenfolge und dann sitzen wir hier nicht 2 Stunden.
Ja.
Wunderbärchen.
Wunderbar. Und ich habe ein Romance-Buch habe ich auch gelesen, habe ich gerade vergessen. Ein Romantasy-Buch habe ich noch gelesen, da kann ich dann
auch 2 Wochen. Ja, wunderbar.
Reden,
wunderbar.
Dann vielleicht den zweiten Teil.
Sollen wir vielleicht die Titel schon spoilern, dass die Leute wissen, auf was sie sich... Also ich habe diesen Monat gelesen. Deep End von Ellie Hazelwood. Ich habe gelesen Beach Lovers, Beach Read und People We Meet on Vacation von Emily Henry. Und dann habe ich noch Not in Love und irgend so ein deutscher Untertitel, die bei Ellie Hazelwood alle gleich klingen, von Ellie Hazelwood gelesen.
Ja. Und ich habe Teil 1 und halb Teil 2 der Blackbird Academy von Stella Tuck gelesen und simultan die Bodyguard-Reihe von Stella Tuck gehört. Wo ich dann manchmal ein bisschen durcheinander war, als sie im Hörbuch waren, dann war ich so... Aber wo ist der Dämon?
Ah ja, stimmt, in meinem Buch. So, sorry.
Ach so, oh fuck.
Ah ja, genau.
Naja,
hier ist wer anders. Genau.
Genau. Ja. Dann heben wir uns die auf.
Da würden wir einfach in 2 Wochen drüber reden.
Und jetzt reden wir über die komplett normalen Bücher, die wir gelesen haben. Ja.
Ohne zu sagen, dass Romance nicht normal ist, aber die Genre-unspezifischen Bücher, die wir gelesen haben.
Es hat überhand genommen bei diesem Monat.
Alter. Das ist auch in der Bücherei.
Aber du hast es erbraucht.
Ja, und in der Bücherei waren halt immer irgendeins frei zum Ausleihen und dann hat man die halt einfach. Durchziehen können auf dem E-Reader, fertig.
Ihr habt auch gesagt, ich rechne meine Bücher ja immer von Geburtstag zu Geburtstag. Also ihr rechnet nicht im Jahr, sondern wie viele ich in diesem Leben gelesen habe.
Wo ich auch kurz irritiert war.
Als ich gesagt habe, ihr habt 50 Bücher gelesen und du warst so, dieses Jahr!
Ich habe 20, was? Okay.
50 mit 28, was crazy ist. Weil letztes Jahr bin ich so gerade auf die 27 gekommen und habe doch so ganz viele kurze Bücher.
Ja, also ein bisschen geschummelt am Ende.
Und dieses Jahr ist einfach... geflutscht.
Und ich kann empfehlen, einen Bücher-Podcast zu haben. Man wird nochmal ganz anders fürs Lesen motiviert.
Ja. Und dann können wir aber auch wieder rein. Und das
voll.
Macht ja auch Spaß.
Nee, ja voll.
Also wir zwingen uns ja nicht.
Gar nicht, nee.
Und ich habe aber gesagt, ich will unbedingt ausrechnen, quasi am Ende des Lebensjahres, wie viel ein Buch bzw. Hörbuch gekostet hat über diese Bücherei-App.
Ja.
Weil ich zahle 17 Euro im Jahr.
Nix, ist die Antwort. Nix.
Und wir kommen auf Centbeträge, weil ich höre ein Hörbuch nach dem anderen und wir lesen so viel, Reader. Naja, wir starten.
Da müsstest du aber auch ganz kurz, da müsstest du auch die Bücher einrechnen, die ich über deinen Ausweis ausgeliehen habe.
Das, nein, du hast natürlich deinen eigenen Ausweis.
Nein, ich hab tatsächlich meinen eigenen Ausweis, aber wir tauschen hin und her. Das ist ja auch normal. meine Mutter hat damals auch über ihren Büchereiausweis Bücher für mich ausgelesen. Die hat nicht Gregs Tagebuch gelesen, das war schon ich.
Dankst du.
Ja, wer weiß.
Deine Mama heimlich. Also, ich habe gelesen auf dem E-Reader Achtsam Morden. Ich habe mich, ihr kennt es Cover alle. Das ist das mit diesen Steinen aufeinander, ganz oben ist ein Kreuz. Ich finde das Cover ganz, ganz furchtbar.
Und unten fließt Blut.
Alles an, in mir hat sie gesträubt, dieses Buch zu lesen. Auch, ich habe mir ehrlich gesagt nicht viel damit auseinandergesetzt. Ich habe einfach das Cover hässlich gefunden. Und ich habe gedacht, da macht jetzt jemand über Achtsamkeit lustig. Mhm. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Mhm.
Ich finde, das Cover sieht einfach aus, also das Buch generell sieht aus wie so ein typisches Bahnhofsbuchhandlungsbuch.
Ja, für so ein Dad.
Ja, exakt.
Genau.
Ja.
Es geht auch um einen Dad.
Ah, was ein Zufall.
Surprise. Es geht um einen sehr zwielichtigen Anwalt, der lebt für seine Arbeit und er ist zuständig für so den größten Drogenboss in der Stadt und sein Job ist so, Schlupflöcher zu finden, dass das irgendwie so halb legal ist, was der macht und zu vertuschen, was nicht legal ist, was er macht. Und er hat eine Frau und er hat eine Tochter und die Tochter sieht er quasi nie und die Frau ist die ganze Zeit sauer, weil er ist nie daheim. Und dann schickt ihn die Frau zu einem Achtsamkeitstraining und da geht's los. Und er ist erstmal irgendwie 20 Minuten zu spät und der Achtsamkeitstyp Lastner, also quasi er klingelt einmal und dann lässt er, glaube ich, nur so 3 Minuten draußen stehen.
Lol.
Und in diese 3 Minuten flippt er halt aus, gedanklich. Mhm. Und dann war er so, und das ist Achtsamkeit. So. Weil Achtsamkeit wäre, du stehst da einfach und du wartest.
Mhm.
Und du machst nicht nebenbei 100.000 Millionen andere Sachen.
Mhm.
Und was ich wichtig zu betonen finde, das steht nämlich auch in der Danksagung hinten, dieser Autor, wie heißt er denn? Carsten Dusse, ist wirklich for real Fan von Achtsamkeit.
Gut.
Und es werden in diesem Buch echte Achtsamkeitsübungen praktiziert. Also zum Beispiel sowas wie Zeitinseln.
Mhm.
Dass es sagt, du hast irgendwie 2 Stunden mit deiner Tochter. In diesen 2 Stunden ist nur deine Tochter. Da bist du nicht erreichbar, da gehst du nicht raus, da machst du nichts anderes, da bist du bei deiner Tochter, Ende. So. Und diese Zeitinseln und diese Achtsamkeitspraktiken führen dazu, dass er diverse Morde begeht. Ich würde mal kurz Hoppala. Den ersten spoilern, weil ich es wirklich hilarious finde. Also er fährt mit seiner Tochter an den See und auf dem Weg ruft dieser Drogenboss an und sagt, du musst jetzt kommen, wir haben jetzt ein Problem. Und er ist so, er ist schon sauer, weil er ans Telefon gegangen ist. Und er war so, goddammit, und jetzt muss ich das machen. Und dann fährt er mit seiner Tochter in die Kanzlei und das ist alles ganz, ganz furchtbar. Und seine Frau hat auch gesagt, so, wenn ich einmal mitkriege, dass du irgendwas arbeitest, während du mit deiner Tochter unterwegs bist, dann warst es. Dann Upsi. Sind wir am Ende. Und er war so, fuck, ich will das nicht, ich will das nicht. Und er hat aber natürlich so keine Wahl, weil es ist ein massiver Drogenboss, der so seine ganzen Boys dabei hat.
Piu, piu.
Und dann ist dieser Drogenboss bei ihm im Kofferraum. Und er sagt, nimm mich mit zu diesem Haus am See. Weil das ist der einzige Weg. Ich muss irgendwie geheim aus dieser Tiefgarage raus. Du musst mich mitnehmen. Und er ist so, okay. Und dann ist dieser Typ im Kofferraum. Und das Wochenende ist aber eine Zeitinsel. Das heißt, er verbringt das Wochenende mit seiner Tochter. Bei 30 Grad. Das Auto steht draußen.
Ups.
Und dann ist der halt tot, leider.
Passiert.
Und es ist wirklich, es ist super schnell und funny geschrieben. Ich habe schon gesagt, ich glaube, es gibt nur 5 weitere Teile, wo mir jetzt auch schon Leute geschrieben haben. Die sind auch ganz toll. Bestimmt so. Ihr habt's ja alle recht gehabt. Ihr habt's alle recht gehabt. Ich bin manchmal furchtbar, wenn ein Buch so riesen Hype hat.
Voll.
Und will es erst recht nicht lesen. Es ist ein gutes Buch. Es ist wahnsinnig spannend. Es liest sie unglaublich fix. Es ist funny. Man lernt was über Achtsamkeit. Überraschenderweise.
Und übers Morden. Hammer.
Übers Morden. Und er ist so, es ist so irre, weil der Typ natürlich am Anfang unglaublich unsympathisch ist. Und dann aber immer sympathischer wird, obwohl er zum Serienmörder wird.
Nee.
Also es ist ganz verquer und ganz, 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 ganz toll. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich diese Story jetzt nur 5 weitere Teile brauche. Vielleicht habe ich aber auch da Unrecht.
Ja, vielleicht und passiert ja noch irgendwie was Neues.
Legit in mein Lesetagebuch geschrieben, in all caps, okay, alle hatten recht, ist ja gut.
Ups.
Das ist mein Verdict. 5/5 Sterne.
Hammer. Ein Buch, das ich die letzten Wochen gelesen habe, ist Märtyrer von Kaveh Akbar. Es ist gehypt, völlig zu Recht. Es steht mittlerweile auch in gefühlt jeder Buchhandlung. Es ist ein wahnsinnig schönes Cover.
Mhm.
Ich finde, das, ich glaube, US-amerikanische, wahrscheinlich auch das britische Cover, auch sehr, sehr schön. Das ist so komplett gelb und da ist so ein kleiner Ritter auf so einem Pferd und in seiner Sprechblase steht so ein Roman. Auch sehr sweet. Ich finde das deutsche...
A novel!
Ja, genau, tatsächlich. Ich finde das deutsche Cover schöner, bin ich ehrlich. Es war...
Also es ist übersetzt?
Ja.
Ah, ich habe gedacht, es ist ein deutsches Buch.
Nee. Nee, es ist aus dem Englischen übersetzt.
Es ist Märtyrer mit Ausrufezeichen.
Wichtig.
A novel!
genau. Und ich weiß gar nicht, für was das alles nominiert war. Viele, viele Preise. Es, alle möglichen Listen. Ich glaube, es war auf der New York Times Liste der besten Bücher des Jahres.
Auf was mit dem Kabel? Du wackelst die Kamera.
Sorry, ich musste kurz auf das Preisschild abgeben. Das hat mich jetzt gerade immens gestört.
Klar, klebt auf die Couch, kein Problem.
Es hat gefühlt alle... Ja, da ist ja gut aufgehoben. Es hat gefühlt alle Preise gewonnen, die ein Buch gewinnen kann. Also es hat jetzt natürlich nicht den Literaturnobelpreis, aber es ist sehr, sehr gehypt gewesen. Und ich hatte anfangs, hatte ich nicht so wirklich eine Vorstellung, was in dem Buch passiert und war so... Märtyrer sagt mich irgendwie gar nicht. Und ich habe so ganz viel von Leuten gehört, wie toll es sein soll. Ich weiß irgendwie, Märtyrer, der Titel sagt mir jetzt irgendwie so gar nichts. Und dann hat mir eine Person in irgendeinem Video, oder also nicht mir, aber eine Person hat in irgendeinem Video kurz den Plot zusammengefasst und ich war so, ich muss es sofort lesen, jetzt. Es geht um einen persischen Studenten, der Drogenprobleme hatte, also Alkoholismus. Ich glaube, er studiert auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Er hat auf jeden Fall, also ist ehemaliger Alkoholiker, beziehungsweise immer noch Alkoholiker, aber mittlerweile trocken. Und seine Mutter saß in einem Flugzeug, also vor Jahren, das von der amerikanischen Regierung abgeschossen wurde. Es war ein Passagierflugzeug und die amerikanische Regierung hat halt gesagt, so, ah, sorry, wir dachten, das wäre ein Militärflugzeug, hupsi. Und es wurde nie so wirklich aufgelöst. Exakt. Und es wurde nie so wirklich aufgelöst, wer denn da jetzt die Schuld hat. Die amerikanische Regierung. Das amerikanische Militär. Und er hat halt so das Gefühl, der Tod seiner Mutter war so für nichts. Mhm. Also sie ist einfach in den Urlaub geflogen und gestorben. Und er hätte eigentlich an Bord dieses Fliegers mit ihr sein sollen. Und ist dann so, ich habe überlebt, aber was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich nutze das nicht so wirklich. Generell hat er irgendwie so ein bisschen viel mit Tod und Märtyrertum. Also das finde ich alles ganz interessant. Er möchte ein Buch über Märtyrer schreiben, weil in seiner Kultur Märtyrer auch so ein ganz krasses Symbol oder so ein ganz, ja, Helden sind. Und dann hört er von einer Künstlerin...
Märtyrer ist aber per Definition eigentlich ein religiöser Begriff, oder?
Ich würde sagen, ja, er definiert es ein bisschen weiter. Also okay. Er definiert es vor allem so Menschen, die ihrem Tod eine Bedeutung geben. So definiert er es in dem Buch.
Ich würde das kurz im Duden nachschauen, du kannst ja dabei weiterreden.
Kannst du gerne mal nachschauen. Also er redet an vielen Stellen davon, dass er das so bewundert, dass die Leute so überzeugt von etwas sind, dass sie dafür sterben würden, dass sie dem Tod, der irgendwie sowas Belangloses hat für ihn, sowas Natürliches, dass sie dem eine höhere Bedeutung geben, indem sie eben ihren Tod zu was Besonderem machen.
Märtyrer, Menschen, die um des Bekenntnisses ihres Glaubens willen leiden und dafür den Tod erdulden.
Ich glaube, Bekenntnis, also er definiert es, glaube ich, nicht so der Bekenntnis ihres Glaubens, sondern ihrer Ideologie, ihrer Überzeugung nach.
Ja, so also wird für erst, die Überzeugung. Sterben.
Genau. Auf jeden Fall erfährt Cyrus oder Kurosh, je nachdem, ob man es amerikanisch oder persisch aussprechen möchte, ich glaube, es ist Kurosh, erfährt von einer Künstlerin, die... Oh, lass mich lügen, Brustkrebs, glaube ich, hat im Endstadium. Also auf jeden Fall einen Krebs im Endstadium und sagt, sie möchte nicht mehr behandelt werden. Sie möchte die letzten Tage, Wochen, die sie noch lebt, im Museum eine Ausstellung machen, die Death Speak heißt, Todesgespräch. Und sie sitzt so ein bisschen wie Marina Abramović damals. Sie sitzt an einem Tisch auf einem Stuhl und ihr gegenüber ist ein Lehrerstuhl und Leute können sich hinsetzen und mit ihr über den Tod reden, über Gott und die Welt, was sie halt bewegt. Mhm. Es soll vor allem natürlich über den Tod gehen, weil die Ausstellung auch Death Speak heißt, aber theoretisch können sie über alles schnacken, was sie wollen. Und Cyrus Kurosh ist so, diese Frau muss ich treffen, ich muss mit ihr darüber reden. Sie macht das, was ich mit meinem Leben gerne machen würde. Sie gibt ihrem Tod eine Bedeutung. Mhm. Das möchte ich auch schaffen. Sie ist eine Märtyrerin und dann möchte er sie interviewen für seinen Roman.
Muss ich, also ich finde den Gedanken so irre, weil Also sie hat es ja mehr oder weniger unter Kontrolle, weil sie weiß, wann sie stirbt. Wenn du nicht weißt, wann du stirbst.
Ja, aber er, wie? Er hat kein Problem mit Selbstmord.
Okay.
Er hat gar keinerlei Probleme. Also okay. Er hatte, glaube ich, auch schon einen Selbstmordversuch hinter sich und so und sagt über sich selbst, dass dadurch, dass er seinen Alkoholismus überwunden hat, er seitdem eigentlich extra Lebenszeit geschenkt bekommen hat. Also er sagt, meine Sucht hätte mich eigentlich dahin raffen müssen und ich habe es geschafft, von ihr loszukommen und seitdem lebe ich eigentlich
Girl Math.
So im Plus, weißt ja, du, also voll. So, dass mein Leben ist eigentlich schon vorbei und ich lebe trotzdem ja. noch.
Also jetzt immer, wenn es vorbei ist, fein.
Exakt so ein bisschen. Er hat auch so das Gefühl, das hält ihn nichts mehr. Sein Vater ist jetzt ist gestorben, als er 18 war. Seine Mutter ist tot. Sein Onkel ist schwerst traumatisiert vom Krieg. Er hat jetzt nicht so wirklich ein enges Umfeld. Er hat zwei beste Freunde. Und der eine ist auch verständlicherweise ein bisschen angepisst und ist so, Junge, ich bin right here. So, kannst du mal aufhören zu sagen, dass sich nichts auf dieser Welt hält? So.
Ja.
Genau. Und es geht... Es ist ganz schwierig, die Handlung zusammenzufassen. Es geht vor allem halt um die beiden, aber es geht auch, also es sind Kapitel aus der Sicht seiner Mutter. Man sehr viel über die Mutter erfährt und über ihr Leben. Man erfährt ganz viel auch über den Vater. Und dass er, also die Mutter vom Protagonisten ist, glaube ich, jetzt war der Protagonist, was weiß ich, 3 bis 6 Monate alt. Und der Vater hat ihn dann alleine großgezogen und war komplett überfordert und hat die ganze Zeit getrauert. Und als dann sein Sohn ausgezogen ist, ist er gestorben. Mhm. Und es war so ein, er hat seine Aufgabe erfüllt, er will nicht mehr.
Ich will das auch ganz dringend lesen.
Es ist wirklich, es ist ganz, ganz toll. Es ist wunderschön geschrieben. Wunderschön. Es sind manche Sätze dabei, wir sind sofort die Tränen in die Augen geschossen, weil sie einfach so krass ins Herz gehen. Gleichzeitig ist aber, es ist nicht nur so eine blumig-lyrische Sprache, sondern zwischendrin ist es auch so richtig so derb, wie halt so zwei, keine Ahnung, 30-Jährige miteinander reden würden. Es gibt Kapitel aus der Sicht des Onkels, wie der im Krieg, wie er das verarbeitet hat, vielleicht als Kontext, das war damals aus religiösen Gründen so, dass sie, ich glaube, er ist Iraner, dass sie in der Armee Männer eingesetzt haben, die nicht Soldaten waren, sondern die nachts mit einem schwarzen Umhang auf einem Pferd, mit einem Schwert und so einer Taschenlampe unterm Gesicht einfach übers Feld geritten sind, dass die Leute dachten...
Als Abschreckung.
Nein, dass die sterbenden Männer dachten, es kommt ein Engel. Dass die sterbenden Jesus. Männer dachten, so, es hat sich gelohnt. Und der Onkel ist natürlich schwerst traumatisiert davon, weil er hat halt jeden Abend ist er da lang geritten und hat sterbenden Männern zugeguckt, wie sie... Also kein... Also was er so berichtet, es ist ganz, ganz toll. Und dann irgendwie so drei Viertel im Roman kommt auf einmal so ein krasser Plot-Twist und man ist so, ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt auch noch so einen Kriminalfall lösen, was zur Hölle. Es ist wirklich, es ist ganz, 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 ganz toll. Ich möchte kurz 2 Stellen vorlesen, weil ich die wirklich, also so, das sind so, möchte man sich tätowieren stellen. Genau, er redet mit seinem Sponsor von den anonymen Alkoholikern und der Sponsor sagt, aber du bist kein schlechter Mensch, der ein Guter zu werden versucht. Du bist ein Kranker, der zu genesen versucht. Toll, toll. Und dann ein Ausschnitt aus seinem, also zwischen den Kapiteln sind manchmal so Gedichte, die ich jetzt persönlich nicht so ganz verstanden habe, aber ich bin auch nicht so die Lyrikmaus, und Ausschnitte aus dem Buch der Märtyrer, dort, also Punkt, Docx, also aus dem Dokument seines Buches. Und dann steht so Gründe, warum sich ein Märtyrer zum Märtyrertum gezwungen sehen könnte, so eine Liste, blablabla. Märtyrer, ich will es in einem Flughafen schreien. Ich will sterben, während ich den Präsidenten umbringe, unseren und den aller Länder. Ich will, dass sie alle Recht hatten, damit mich zu fürchten, damit meine Mutter umzubringen und meinen Vater ins Unglück zu stürzen. Ich will des großen Schreckens würdig sein, den meine Existenz auslöst. Es ist ganz, 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 ganz toll. Alle haben Recht. Es ist fantastisch. Es ist wirklich... Ach. John Green hat vorne drauf geschrieben, ich werde diese Geschichte und die Menschen darin für den Rest meines Lebens in mir tragen und I think he's right. Es ist ganz toll. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Wärmstens. Glühend heiß.
Um die Stimmung wieder ein bisschen hochzuholen, kleiner Funfact über das Wort Märtyrer. Ich muss immer, wenn ich dieses Wort höre, dran denken, wie unsere Deutschlehrerin, LG, Frau Klostermeier, uns in der 12. Klasse erzählt hat, dass eins ihrer 5-Klass-Kinder, Märtyrer, christlicher Märtyrer, M-E-H-T-Ü-R-E-R geschrieben hat.
Ja.
Und war so, wie falsch kann man ein Wort schreiben? Und einer aus meiner Klasse, LG, Andi, war so, hä, na, er meint einfach das Papamobil. Das ist ein christlicher Märtyrer. Und deswegen muss ich jetzt mal lachen, wenn ihr das
Wort Märtyrer. Das ist ein hilarious Joke.
Ja. So, ich habe gelesen, seltsame Sally Diamond. Tolles Cover. Toll, toll, toll. Tolle Farbe, dieses Gelb. Liebi. Es geht um Sally Diamond.
Nein, was?
Und Sally Diamond ist, also das Interessanteste an diesem Buch, die Story ist super spannend. Es ist so halb ein Thriller, aber eigentlich nicht, eigentlich nicht. Eigentlich ist es also ein Spannungsroman, glaube ich. Aber das Spannendste sind die Perspektiven, weil wir haben Sally. Und Sally ist die Tochter eines Opfers eines Serienmörders. Und dieser Serienmörder hat quasi, oder ich weiß nicht, Serienmörder, er hat vor allem, er hat quasi die Mutter von Sally gefangen, über Jahrzehnte in diesem Schuppen gehabt, die hat da zwei Kinder gekriegt und eines dieser Kinder ist Sally.
Aber
die
ist sie dann auch in diesem Schuppen, aber sie ist in diesem Schuppen groß geworden oder wurde sie dann einfach...
Sie ist dann gerettet worden, als sie 5 war.
Okay.
Und sie hat keine Erinnerung an...
Okay.
Das heißt, sie weiß es gar nicht. Sie weiß nur, sie ist adoptiert. Sie weiß nur, ihre Eltern sind Ärzte. Ihre Eltern sind die Ärzte, die das quasi ihre Mutter und Sally wieder hochpäppeln wollten. Die Mutter ist dann aber gestorben. Mhm. Und seitdem wohnt die bei denen. Und Sally ist seltsam. Und man denkt am Anfang einfach, Sally ist Autistin.
Mhm.
So, irgendwo auf dem Spektrum. Sally nimmt alles wahnsinnig wörtlich. Sie tut, hilarious, sie tut im Dorf, wenn sie ins Dorf runter muss, um halt einzukaufen oder so, sie tut so, als wäre sie taub.
Damit sie mit niemandem reden
damit
muss.
Damit mit niemandem reden muss. Geil. Also sie kommt immer hier und sie macht so und dann geben die Leute ihr die Post.
Geil.
Und that's it. So,
geil.
Einfach, weil es keinen Bock hat. Und dann stirbt ihr Vater und der Vater hat irgendwann mir gesagt, so Sally, wenn ich stirb, entsorg mir einfach mal Müll. Das ist, was sie macht. Sie verbrennt ihn mit dem restlichen Müll. Und das erzählt sie dann irgendwann irgendwem, der Nachbarin, glaube ich. Und die ist so, das ist eine Straftat, Sally, das darfst du nicht. Das ist gar nicht gut.
Aber er wollte es doch so.
Und er hat zum Beispiel, der Dad hat halt einen Brief hinterlassen, wo dran steht, nach meinem Tod öffnen. Er hat aber nicht drauf geschrieben, sofort nach meinem Tod öffnen, weil da wäre nämlich drin gestanden, was sie eigentlich machen soll mit ihm und was sie jetzt für Schritte unternehmen muss, weil er tot ist. So, aber sie hat nur noch nicht aufgemacht. Er steht nur nach dem Tod. Und nach dem Tod ist ab jetzt für immer. So.
Jesus.
Und das ist die eine Perspektive. Und mit ihr geht's los. Und dann haben wir irgendwann sie und gleichzeitig so Rückblenden aus der Sicht von dem Sohn vom Entführer.
Mhm.
Der Sohn hat die gleiche Mutter.
Mhm.
Ist aber dann, als die fertig war mit Stillen, quasi rausgeholt worden und hat mit dem Vater gewohnt. Und der ist zum Beispiel aufgewachsen mit, in unserem Schuppen wohnt ein Geist. Du darfst da nicht hier. Das ist gruselig. So. Und dann schauen wir halt diesem Sohn aber beim Aufwachsen zu, wie der langsam checkt, irgendwas stimmt da nicht. Dann findet jemand Sally und ihre Mutter, dann müssen sie fliehen, dann ging es nach Neuseeland. Und der ist ja dann irgendwann aber 16, 17 und dann checkt er irgendwann, was da los ist und dass das überhaupt nicht in Ordnung ist. Und er weiß aber nicht, was er machen soll, weil sein Dad ihm einredet, er hat eine Krankheit und niemand darf ihn berühren, sonst stirbt er. Was natürlich ein super einfacher Weg ist, um dieses Kind von allen Leuten, die es gibt, fernzuhalten. So.
Das heißt, auch ein super einfacher Weg, dieses Kind fürs Leben zu traumatisieren.
Wirklich. Das heißt, wir haben, ich finde, diese Perspektiven sind unglaublich spannend, weil wir quasi, auf der einen Seite findet Sally immer mehr raus über ihre Eltern und was da so los war und sie findet alte Zeitungsartikel und sie probiert gleichzeitig aber irgendwie menschlich klar zu kommen, sie probiert Friends zu finden, sie geht in Therapie. Sie muss irgendwie jetzt allein in diesem Haus klarkommen, weil der Vater tot ist. Auf der anderen Seite haben wir dieses Kind, das probiert, auf ein Leben klarzukommen, das so unnormal ist, wie es nur irgendwie geht. Und also es ist sehr, sehr spannend. Es ist aber nicht ausgerichtet auf also thrillermäßig so, wer war es jetzt?
Ja, 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 voll.
Das ist jetzt, sondern es geht darum, wie geht's denen und wie kommen die irgendwie klar.
Ja.
Und das habe ich ganz, 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 ganz toll gefunden. Also ich bin da durchgerauscht und es ist wahnsinnig spannend, aber es ist nicht so effekthascherisch spannend, sondern es ist menschlich.
Cool.
Spannend. Weil cool. Du weißt relativ schnell, das ist dieser Entführer, der hat die entführt, die hat da jahrelang drin gewohnt, die hat zwei Kinder drin gekriegt. So, man weiß auch relativ schnell, die ist tot, so. Aber es ist ganz, 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 ganz toll. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich habe 4 Sterne gegeben. Ich glaube, in der Mitte hat er sich irgendwann ein bisschen gezogen. Was aber immer die Gefahr ist, finde ich, wenn man 2 verschiedene Perspektiven hat, dass eine spannender ist als die andere.
Ja.
Und dann skippt man über die eine Perspektive so durch.
Ja, und dann irgendwann merkt man, okay, die andere Perspektive ist schon auch spannend. Und ich habe jetzt Sachen in den ersten Kapiteln übersprungen, die jetzt eigentlich wichtig gewesen wären. Aber Mann, ja, voll.
Aber seltsame Sally Diamond kann ich sehr empfehlen.
Ei, ei.
Du bist dran.
Ich habe The Safe Keep oder auch In ihrem Haus von Yael Wulden, eine Niederländerin, gelesen. Das war auf der International Booker Prize Shortlist, also auch keine Neuentdeckung. Hab da kein Juwel entdeckt, was sonst von mir noch niemand gelesen hat. Und es ist, man mag es kaum glauben, richtig gut. Wow, die Leute haben eine Ahnung, die diese Jury bilden.
Damn!
Ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass ich davor und danach, nee, das stimmt gar nicht, davor habe ich, glaube ich, mehr Tore gelesen, aber in der Zeitspanne der letzten 4 Wochen habe ich ja sehr, sehr viel Romance gelesen. Und der Anfang des Buches, bis hin so zur Hälfte, 60-65% Marke, hat sehr was von Romance stellenweise. Mhm. Aber natürlich, also in der Sprache, die sehr viel mehr auf so ein Highbrow-Roman getrimmt ist. Also es ist jetzt nicht so, das Knutschen wird jetzt nicht so beschrieben wie in einem Romance-Roman, sondern mehr halt wie so in so, du weißt, was ich meine, so Nobelpreis-Literatur-Stil. Es geht, ich habe schon wieder alle Namen vergessen, es geht um Isabel. So, es geht um Isabel, die wohnt im Haus ihrer Eltern. Sie hat 2 Brüder, ihre Eltern sind alle schon gestorben. Sie sind, glaube ich, so um die Anfang 30, Mitte 30. Und sie hat wenig außer dieses Haus und dem Garten. Sie liebt es, in diesem Garten zu werken. Sie liebt dieses Haus. Sie hasst Menschen. Sie hasst alle anderen. Auch da ist manchmal so ein bisschen so die Frage, ob da so autistische Züge sind, weil sie ist immer, also sie ist so sehr ehrlich, hat keinen Bock auf soziale Interaktion, kann soziale Interaktion sehr schlecht lesen. Was natürlich nicht zwangsläufig Autismus sein muss, aber so, sie sagt auch sehr oft, sie tickt nicht so wie andere Menschen, was vielleicht auch einfach durch ihre, wie heißt es denn, Isolation passieren kann. Genau, und sie hat 2 Brüder, Louis und Hendrik. Louis ist der Älteste, Hendrik ist der Jüngste und sie ist das Mittelkind, wie heißt es denn?
Sandwichkind.
Ja, die, gibt es da einen Begriff für? Nee, ne? Sie ist
das
mittlere Kind. Und Hendrik ist schon, wohnt schon sehr lange mit Sebastian zusammen in einer WG. Man redet da nicht so wirklich drüber. Also es ist, glaube ich, es spielt so 1960 oder so.
Mhm.
Also damals war das noch so ein, sie können auf gar keinen Fall heiraten, sie wohnen als Freunde zusammen. Sebastian kommt, glaube ich, auch hat spanische Wurzeln, sieht also nicht niederländisch aus. Auch das wird dann thematisiert, dass er zum Beispiel einmal in einer Bar vorab zahlen muss und sie ihm nicht das Getränk einfach mitgeben und dass er danach zahlt. So, also Rassismus wird thematisiert, Homophobie wird thematisiert. Und Louis, der Ältere, hat gefühlt jede Woche eine neue Freundin, sagt aber immer, es ist die Liebe meines Lebens und die müsst ihr unbedingt kennenlernen, weil diese Frau werde ich für den Rest meines Lebens, oh mein Gott. Und so beginnt der Roman, dass Louis eine neue hat und sagt, ihr müsst unbedingt zum Abendessen kommen. Es ist die Liebe meines Lebens. Ich will sie euch unbedingt vorstellen. Eva, ich liebe sie. Mein Gott, ist so toll. Die Hendrik und Isabel fahren also zu diesem Abendessen und sitzen im Auto und sind schon so, Alter, wir haben gar keinen Bock. Es wird in 2 Wochen wieder exakt dieselbe Situation sein. Was soll die Scheiße? Kommen zu diesem Abendessen und Isabel hasst Eva bis aufs Blut. Isabel hasst die meisten von Louis' Freundinnen, das muss man dazu sagen. Aber also bei Eva hat sie mittlerweile auch nicht mehr den Bock, es zu verstecken. Mhm. Sie ist einfach so, du dumme Ho, wirklich, du nervst mich. Ich werde dich in 2 Wochen eh nicht wiedersehen.
Fuck you.
Und pflaumt sie dann halt so ein bisschen an. Und dann passiert es allerdings, dass Louis wegen der Arbeit für eine längere Zeit irgendwo anders hin muss. Ich weiß nicht mehr wohin, aber er muss woanders hin. Und Eva sagt, ich möchte nicht allein in deiner Wohnung sein, weil der hat so einen ganz creepy Mitbewohner / Untermieter / Dude, der mit ihm im Haus wohnt. Und bei ihr zu Hause ist auch irgendwas. Deswegen schlägt sie vor, ob es nicht... Was?
Zieht sie mit ins Haus?
Ja, ob es nicht möglich wäre, dass sie bei Isabel unterkommt für die Zeit, weil sie mag Isabel so gerne und sie würde so gerne Zeit mit ihr verbringen. Und Isabel ist so, was soll die Scheiße? Das Problem ist nur, dass Louis offiziell dieses Haus gehört, weil er ist der Älteste.
Fuck.
Und der Onkel sagt, es geht an ihn. Isabel darf also so lange darin wohnen, bis Louis eine Frau und eine Familie hat und dann in dieses Haus ziehen möchte. Das ist der Deal. Also Isabel lebt auf einer tickenden Uhr.
Natürlich hasst sie alle Girlfriends.
Natürlich. Und gleichzeitig weiß sie aber auch, wenn, also dieser Dude wird vielleicht nie heiraten, weil er sich nicht committen kann. Deswegen wohnt jetzt halt dieser Eindringling bei ihrem Haus. Und ich würde jetzt einfach mal so weit, also ich würde den großen Plot-Twist würde ich nicht spoilern, aber man mag es vielleicht schon erahnt haben, die beiden verlieben sich ineinander. Sie knutschen miteinander rum.
Ach so, ich hab gedacht, Anni bringt die Ante um.
Nee, gar nicht.
Ihr habt zu viele Thriller gelesen.
Nein, es ist wirklich so sehr, also es sind so Muster, die man
so
wirklich
one
auch...
So two ways, entweder sie bumsen oder sie bringen sie um.
Also sie nähern sich so ganz komisch an und Isabel merkt dann irgendwann so, vielleicht habe ich so abweisend reagiert, weil es mir irgendwie Angst macht, dass ich nicht weiß, was ich mit dieser Frau anfangen soll. Und dann nähern sie sich so an und dann ist es so ein sehr Verhältnis. Der Nachbar von Isabel findet sie ganz toll und dann sind die bei einem Abendessen und der knutscht sie danach und dann kommt sie rein und Eva ist so, du hast dich von ihm küssen lassen? Und sie ist so, ja, aber du hast doch gesagt, ich kann ja nicht wissen, was ich mag, wenn ich es nicht ausprobiere. Und sie ist so, und mochtest du es? Und Isabel ist so, nee. Und dann knutschen sie natürlich wild miteinander rum. Und das hat alles so sehr doll.
Wir demonstrieren das kurz. Viel Spaß.
Es hat wirklich so sehr doll, so halt so Romance-Züge, so dieses, man will sich, aber man darf es nicht zugeben. Natürlich ist sie gleichzeitig auch die Freundin ihres Bruders. Und sie wissen natürlich auch nicht, wann dieser Bruder zurückkommt von seiner Arbeitsreise und was dann passiert. Also was sollen sie dann tun? Und dann, ich habe es nicht kommen sehen. Ich glaube, man kann es kommen sehen, wenn man ein bisschen mit clevererem Geist an das Lesen rangeht. Ich hatte keinen Bock. Ich habe keinen Bock, Plot-Twist zu erahnen. Ich möchte mich überraschen lassen. Ich wurde sehr überrascht. Dann erfährt man nämlich etwas über die Familiengeschichte von Eva. Mhm. Und das bringt dann auf einmal alles völlig durcheinander. Völlig neues Licht auf die Situation. Es ist ganz, ganz toll. Es macht eine ganz komplett neue Ebene auf, die so auch sehr viel politischer ist. Ich fand's ganz toll. Es hat sich am Anfang ein bisschen gezogen. Also ich fand, nach diesem Twist war ich hooked. Da war ich wirklich, ich verstehe komplett, wieso dieses Buch jegliches Lob bekommt, das es bekommt. Am Anfang war es halt für mich so ein bisschen sehr, es war gut, also es war gut, aber es war so ein, sie wollen sich, sie können sich nicht haben.
Klassisch.
Und so sehr, also es wurde natürlich auch viel über die Rolle der Frau und die Erwartungen dann so, aber halt irgendwie, das hat mich nicht so komplett abgeholt, weil einfach, ich glaube, für mich war das nichts Neues irgendwie. Aber dann mit dem Twist.
Toll.
Hervorragend. Ihr habt sehr viele gute Bücher gelesen diesen Monat.
Ja. Ich habe auch nur ein schlechtes gelesen. Das kommt jetzt. als E-Reader, weil ich da einfach so, da halt nimm was Freies. Zum Bösen verurteilt von Adrian Bednarek. Mhm. Was ein Bullshit. Und es ärgert mich, weil die Prämisse ist eigentlich cool. Die Prämisse ist, es gibt den Regisseur.
Ach ja.
Und der sucht sich Schauspieler aus und bringt die dann in eine Lage, wo er was gegen sie in der Hand hat.
Mhm.
So, also zum Beispiel, ich werde euch das jetzt spoilern, weil ihr wollt das nicht lesen. Okay, I promise you, ihr wollt das nicht lesen, es ist furchtbar. Er kauft eine Sexworkerin und sagt zu der, näher dich diesem Typ an, sei seine Affäre.
Mhm.
So. Und dann gibt er ja irgendwas, damit sie vor seinen Augen stirbt. So.
Mhm.
Also vor dem
ja.
also Schauspieler.
Ja.
Und der Schauspieler ist dann so, fuck, ich kann die jetzt nicht einfach liegen lassen, dann kommt alles auf.
Ja, ja.
Ich vergrabe die jetzt im Wald.
Klar.
Klar.
Natürlich.
Dann hat
Reaktion.
Der Regisseur was gegen ihn in der Hand, er gibt ihm, er schenkt ihm ein Handy. So, das Handy taucht dann auf an seinem Geburtstag einfach. Und dann ist er irgendwann so, hallo, ich habe Fotos von allem, was passiert ist. Ich weiß, was du getan hast. Du bringst jetzt diese Mutter und ihre Tochter um.
Mhm.
That's what's gonna happen.
Mhm.
Und der Typ ist so, na. 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 Und dann passiert es, was wir am allerwütendsten gemacht haben. Und es spielt bis zum Schluss eine Rolle und man kommt nicht mehr davon los. Dieser Regisseur bricht ein und quasi schlitzt der Frau Dinge ins Gesicht. Und
der Mutter, die er umbringen soll, oder der Frau?
Die Frau vom Schauspieler. Mhm. Und hackt ihr so quasi Teile vom Gesicht raus und so. Und damit ist diese Frau hässlich
mhm.
und verliert jeden Lebenswillen.
Mhm.
Und ist in einem Krankenhaus und sagt, ich will nicht mehr leben, ich bin nicht mehr schön. Und auch der Schauspieler ist so, was mache ich denn mit einer Ehefrau, die Narben im Gesicht hat? Was will ich denn mit der noch? Ich muss jetzt irgendwie bei ihr bleiben,
Alter.
Weil es ja irgendwie sonst auch blöd. So.
Aha.
Aber es ist jetzt richtig blöd für mich.
Ja, das ist richtig.
Und dann wird ja natürlich evil.
Ja.
So, und möchte diesen Regisseur unbedingt finden.
Würdest du sagen, er ist zum Bösen verurteilt?
Es ist wirklich furchtbar.
Das klingt wirklich schlimm.
In meinem Lesetagebuch steht, was ein Bullshit macht mich nur sauer, deshalb keine Thriller mehr von Männern. Du bist drum.
Ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch das Community-Buch.
Okay, dann habe ich noch, dann höre ich auf mit einem kompletten Banger, Panem L.
Juhu.
Ich war sehr excited, als es rausgekommen ist. Ich habe nur so ein bisschen aufgehoben, weil ich gewusst habe, ich werde das so massiv durchsuchten.
And you did.
Ich liebe die Panem-Reihe. Ich habe jetzt sogar die Tochter von einer Freundin von mir, die ist 11. Sie hat alle Harry Potter-Teile gelesen, okay? Sie kann Panem lesen. It's fine.
Ja, wirklich.
It's fine. Da habe ich, die war ja bei uns über Nacht und dann habe ich so gefragt und war so, was ist denn gerade so, was kennt man denn?
Was macht
so?
Die Jugend?
Man schaut jetzt wieder Gossip Girl, habe ich rausgefunden. Twilight gibt es nur noch als Joke.
Fair.
Und von Tribute von Panem hat dieses Kind noch nie was gehört. Und
nicht
ich
fair.
Gesagt, Kind, das geht nicht. Ich gebe dir jetzt den ersten Teil, Miet. Und ich verspreche dir, du wirst komplett hooked sein und du wirst es lieben und wenn nicht, dann möchte ich die nie wieder singen. Sie hat mir geschrieben, als sie fertig war. Sie war ab dem ersten Kapitel süchtig und es ist ihr neues Lieblingsbuch. Und ich war so, exakt.
Wir haben vor allem die ganze Zeit so Leseupdates bekommen.
Ja,
also die Mutter
toll.
Hat uns die ganze Zeit Fotos geschickt, wie sie in der Hängematte liegt. Wie sie im Bett morgens so das Buch schon offen
und man,
hat.
Und man muss sagen, das Kind hat eine Leserechtschreibschwäche.
Ja.
Liest deshalb wahnsinnig langsam und tut sich schwer mit dicken Büchern. Und es muss eigentlich schon Harry Potter sein, damit sie das irgendwie durchzieht. Und die Bude von Panem ist nicht dünn.
Nee.
Und sie hat es geschafft und sie hat es mega schnell gelesen. Also ich bin voll
ganz
stolz
toll.
Auf sie und habe jetzt gesagt, sie kann die anderen Teile von mir natürlich auch noch haben.
Ja.
Ich war von Panem X bissl enttäuscht, als ich es gelesen habe, vom Film nur ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich bin nicht so interessiert an der Figur Snow.
Mhm.
Also ich will einfach, dass der böse ist, ich will einfach, dass der machtbesessen ist, ich will den einfach hassen.
Mhm.
Ich möchte gar nicht wissen,
möchtest du nicht menschlich haben.
Ja, und da war der Plot-Twist und wie sie das aufgebaut hat, toll. Ich weiß noch, dass ich habe so halb gelesen, halb als Hörbuch gehört. Und das Hörbuch hat irgendwie 12 Stunden und bei 11:30 war immer noch a decent human being. Und dann habe ich einer Freundin geschrieben, die es schon gelesen hat und war so, was kann denn in einer halben Stunde noch passieren, dass man den Hass zum Schluss? Und gut, ich würde sagen, mit Panem L ist Suzanne Collins wieder auf der Trilogie-Niveau.
Hammer. Hammer.
She bounced back. Sie hat einfach das eine Buch braucht, um wieder so ein bisschen reinzukommen.
Ja, ja.
Und das liegt einerseits natürlich daran, wie sie schreibt. Andererseits finde ich einfach die Story deutlich spannender, weil es um Haymitch geht. Es geht um die 50. Hungerspiele, L.
Römische Zahlen.
Für die, die es nicht checkt haben. Wie du am Anfang?
Ja. Und dann haben wir drüber geredet und mir gegenüber saß eine Person, die auch so, weil du hast dich mit Lucy auf der anderen Seite des Tisches unterhalten und ich habe Sarah angeguckt und Sarah war so, LX? Und ich war so, römisch! Und dann habt ihr schon wieder weitergedacht und ich konnte Sarah beim Denken zusehen. Ah, wie die Nummern! Und ich war so, exakt, you got it!
Die Nummern. Und ich finde an dem Buch so spannend, dass wir ja Haymitch als Person schon kennen. Das heißt, wir wissen zwei Dinge. Wir wissen einerseits, er wird diese Spiele gewinnen. Es sind die 50. Hungerspiele, es ist Jubeljubiläum. Das heißt, es werden doppelt so viele Kinder eingezogen, weil alle 25 Jahre überlegen sie sich was Spannendes. Wir wissen auch schon, wie die Arena ausschaut. Wir wissen zwei Dinge über die Arena, glaube ich. Habe ich zumindest mitgekriegt. Wir wissen, in dieser Arena ist alles beautiful, aber es ist alles giftig.
Ja.
Wo ich jetzt schon wahnsinnig gespannt bin auf den Film. Mhm. Weil das muss ja ausschauen wie Disney.
Ja.
Und dann
ist
alles giftig. Und wir wissen, Haymitch hat irgendwie gewonnen, indem er was mit einem Kraftfeld gemacht hat.
Ja.
Und dem Ende der Arena. Das wissen wir aus dem zweiten Teil.
Ja.
Und wir wissen, er wird diese Spiele gewinnen. Wir wissen aber auch, es muss irgendwas unglaublich Schlimmes passieren, weil der Typ Alkoholiker bis zum Get-No wird.
Ja.
Und erst mit Katniss dann wieder ein bisschen da rausfindet, weil er dann wieder was hat.
Ja.
Für
das es sich zu kämpfen lohnt.
Ja. Und es ist so toll. Ich bin durchgerauscht. Ich habe die letzten wahrscheinlich 50 Seiten. Du bist neben mir gesessen, hast mich ausgelacht.
Man muss kurz dazu sagen.
Ich habe Rotz und Wasser geheult.
Ich habe wie folgt.
Ja, ich habe dieses Buch gelesen. Du bist heimgekommen und du wolltest mir Sachen erzählen.
Ja.
Und ich habe gesagt,
es ist gerade spannend.
Es ist gerade toll. Kannst du kurz warten, bis sie das fertig
Ich bin keine hat. Zwei Sekunden. Du saßt noch völlig normal da.
Du warst
trotzdem, du hast noch mit mir reden können. Es waren keine Tränen in den Augen. Du hast mit mir normal gesprochen. Also sorry, ist gerade... Und ich war so, okay, ist gerade spannend. Ich gehe 2 Sekunden den Flur runter. Auf einmal höre ich aus dem Wohnzimmer...
Wirklich?
Geh zurück... Rotz und Wasser, tiefste Emotion. Ich weiß nicht, wie schnell kann das gehen? Da musste ich ein bisschen lachen. Das fand ich einfach, dieser Wechsel innerhalb von 2 Sekunden fand ich ein bisschen funny.
Es war wirklich, holy shit, Susan Collins kann es wirklich wie keine andere. Einmal so das Herz. Und ich bin bisher sehr happy mit den SchauspielerInnen, die sie gecastet haben. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ihr habt richtig Bock. Du musst es bitte lesen.
Ich habe es ganz dringend vor.
Es ist ganz, ganz toll.
Wie lange, glaubst du, braucht man dafür schon ein bisschen, ne?
Ja, man ist schon sehr fix.
Weil ich habe ja heute 1,5 Stunden Zugfahrt.
Jetzt 1,5 Stunden schaffst du es nicht, aber...
Eine Autorückfahrt?
Aber es ist so super.
Ich habe richtig Bock.
Es ist so super. Es ist so das gleiche Level an Hype und Gefühle in mir wie die ersten 3 Teile.
Ja. Wie man so halt als Teenie Bücher gelesen hat. So wie ich diese Romance-Bücher verschlungen habe, weil ich als Teenie exakt solche Wattpad-Fanfictions gelesen habe. So dieses Lesen und weg ist es. Na.
Toll.
Cool.
Das waren die Bücher, die wir gelesen haben. Wir starten jetzt ins Community-Buch, nämlich
Dopamin und Pseudo. Ein weiteres Buch, das wir gelesen haben.
Ja. Dopamin und Pseudo retten. Vorher.
Das Community-Buch. Für den nächsten Monat. Es ist die Büchergilde-Ausgabe, deswegen erkennt ihr es vielleicht nicht. Es ist auch sehr hell und man kann die Schrift wahrscheinlich nicht lesen. Es ist Carmen Maria Machado, das Archiv der Träume. Ich glaube, im Englischen heißt es In the Dream House, was wahrscheinlich mehr Leuten ein Begriff ist. Es hatte einen großen TikTok-Hype. Es geht um eine queere, toxische Beziehung. Ich habe richtig Bock. Es soll richtig gut sein.
Slay.
Ich freue mich.
Top. Es geht jetzt um Dopamin und Pseudoretten. Das ist auch die Büchergilde-Ausgabe. Wir werden immer wieder gefragt, wo ist dieses Buch her?
Büchergilde, sorry.
Da muss man Mitglied sein. Man ist aber Mitglied, indem man pro Quartal ein Buch kauft.
Und wenn man neues Mitglied wird, kriegt man am Anfang ein Buch kostenlos zugesendet.
Das stimmt.
Deal. Ein absoluter Schnapper.
Und das sind einfach hübsche Ausgaben von Büchern, die es schon gibt. Wir werden dieses Buch spoilern. Also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann hören wir uns in 2 Wochen zu unserer Romance-Ausgabe.
Hello.
Ansonsten bleibt dran. Ich habe es nur so mittel gefunden, leider.
Ich leider auch. Du hast es zuerst gelesen und ich habe dich gefragt, wie fandest du es? Und du warst so, I don't know. Ich glaube, du wirst es mehr mögen als ich, war deine Aussage. Und ich verstehe, wieso du dachtest, dass ich es mehr mögen würde. Ich habe ich bin auch nicht so wirklich reingekommen.
Okay. Also, es geht erstmal
um Jannis.
Es geht um Jannis. Und Jannis ist gerade mitten in der Transition. Seine Eltern sagen zum Beispiel immer nur Jana. Und
die Eltern wissen ja am Anfang auch noch gar nicht wirklich, dass er transitioned ist. Auf der Arbeit ist er nicht geoutet. Also er lebt dort, also auf der Arbeit ist er als Mann angestellt, aber ist nicht geoutet als Transmann. Ich würde sagen, es sind unterschiedliche Leute in seinem Leben, wissen unterschiedlich viel.
Genau. Jannis ist doll depressiv, hat diesen Job am Theater, der aber auch nur für eine Produktion ist, den er nur gekriegt hat, weil sein Bruder ihm den irgendwie besorgt hat.
Der weil ganz fürchterlich ist.
Er hat kein Geld, er weiß nicht, wohin er... Und dann fängt er ein Verhältnis an mit der Garderoben.
Irina,
mit der...
Sie ist die Ausstatterin oder beziehungsweise Leiterin der Kostümabteilung oder so. Und er ist Kostümassistenz und soll halt... Er sitzt eigentlich nur bei den Proben nebendran und wenn Reißverschluss reißt, muss er da sein, um es zu nähen. Er kann noch nicht mal nähen. Er sagt dann einfach nur,
Bescheid.
Es ist was kaputt.
Ja.
Die Produktion, der Regisseur ist fürchterlich. Die Hauptdarstellerin, auf die steht er irgendwie.
Ja.
Die findet er ganz toll. Und dann kommt irgendwie Irina und will mit ihm ein Bier trinken gehen. Irina ist auch fast doppelt so alt wie er.
Ja. Und die bumsen dann und er denkt, es ist Love.
Er ist auf jeden Fall ein bisschen obsessed. Und sie, würde ich sagen, hält ihn so ein bisschen bei Stange, aber gleichzeitig auch auf Abstand. Also es ist so ein...
Am Haken.
Am Haken?
Bei Stange? Am Haken.
Ja, also so ein sehr... Ah, vielleicht doch. Oh, doch schon. Ah,
Also sie antwortet ewig nicht, aber wenn er vor ihrer Tür ist, ist sie so, okay.
Ja, und dann nimmt er sie mit zu seinen Eltern und dann sagt sie irgendwie auch so, ja, ich liebe dich auch und so. Aber es ist irgendwie alles so ein bisschen...
Ja. Die Sprache ist ganz, 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 ganz toll.
Ja.
Und das große Problem, das ich damit habe, ist, dass es mir einen Ticken zu Berlin ist. Ich finde, das ist mir alles ein Ticken zu... gewollt. Das Leiden ist mir zu gewollt. Die Sprache ist mir zu gewollt. Und ich finde zum Beispiel ein dolles Plothole, dass irgendwie am Anfang hat Jannis ja irgendwie also gar kein Geld und dann fährt er aber ständig Taxi.
Ja.
Und kauft Shit ein, wo ich mir dann gedacht habe, aber wo. Du hast am Anfang gesagt, du hast literarisch null Geld. Wie?
Ja, wahrscheinlich durch den Job, glaube ich. Also ich glaube, das war wahrscheinlich vor dem Job, dass er gesagt hat, ich habe kein Geld. Und er kriegt doch auch von seinem Vater, kriegt er dann 2000 Euro geliehen. Sein Vater leiht ihm dann Geld. Ja, ich glaube, also sprachlich fand ich es auch gut. Ich hatte nicht so das, also ja, natürlich ist es sehr Berlin und sehr, oh, wir leiden, wir geben uns hin. Ich glaube, dass es so viel Leiden ist, führt, also ist ja auch logisch, weil er erzählt es ja aus seiner Perspektive und er versinkt im Selbstmitleid.
Ja.
Natürlich, er ist depressiv. Natürlich ist er das ärmste Würstchen auf der Welt und bemitleidet sich am meisten selbst. Ich fand, die Sprache war mir stellenweise zu nüchtern.
Mhm.
Und ich fand es ganz schwierig, mich so in ihn hineinzuversetzen, weil ich das Gefühl hatte, er war so sehr schwierig greifbar.
Mhm.
Also es gab so Momente, wo man ihn irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen weniger verstanden hat, aber ansonsten, und das verstehe ich auch, es ist auch also macht auch Sinn, dass es so ist, aber vor allem sind ihm halt Sachen passiert und er hatte nicht so wirklich eine Agency dahinter, was natürlich auch ein Zeichen von Depression ist, I get it,
ja, es ist so,
aber es hat es schwer gemacht.
Ja, ich check schon, dass alles, was in diesem Roman passiert, Absicht ist, die Sprache ist Absicht und alles ist Absicht,
aber
I just don't like it.
Das ist ja auch fair.
Und ich weiß nicht, es hat bestimmt irgendwie was damit zu tun, dass ich vielleicht ein bisschen mich selber sehe, in der Phase, wo es so ganz schlimm war mit meiner Depression. Und dann einfach sauer werde, weil ich das nicht lesen möchte.
Ja.
So, weil ich das so hinter mir lassen will. Also vielleicht hat es damit was zu tun, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe aber einfach, ich weiß nicht, ich bin einfach kein Fan von diesem Berlin-Ding.
Ja. Ja, wo mich der Roman so ein bisschen...
If you want Berlin in a book.
Ja.
Diese.
Wo mich der Roman so ein bisschen verloren hat. Und ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wie das dann, wo wir da hinkamen und wie das aufgelöst wurde. Diese Koma-Sequenz. wo Ellen
irgendwie... Ja, da hat sie mich auch komplett verloren.
Da war ich dann raus. Das ist relativ gegen Ende. Ich weiß gar nicht, fliegt er dann tatsächlich zu seinem Bruder oder war das auch schon im Koma?
Ich glaube, das war auch schon im Koma. Weil sie sind ja dann wieder in Berlin. Ja, es ist dann so eine ganze Sequenz, wie er mit zwei Friends
auf so eine Insel fährt und da dann seinen Bruder retten.
Alles.
Ja, und irgendwie...
Er hat dann auch Sex zum ersten Mal,
ja,
mit
und,
einer Transfrau.
Genau, und findet das dann ganz toll. Also da war ich irgendwie so, ich verstehe das alles gerade nicht so ganz. Also so dieser
und
Urlaub...
Und es wird dann aber auch sehr plump aufgelöst.
Ja.
Also es ist dann so, oh mein Gott, kannst du fassen, dass das alles gar nicht passiert?
Ja, ja, voll. Also ich fand, der Urlaub war schon so okay, aber da war ich noch so, okay, ist das noch halbwegs realistisch?
Ah, da war ich so, mit welchem Geld?
Ja, ja, das habe ich mich auch gefragt, aber dann weißt du, vielleicht zahlt der Bruder, ja, who knows. Ja. Und dann machen die sich so auf so eine Abenteuerreise mit dem Schiff zu dieser Insel, um ihn da rauszuholen. Und ich meine, jetzt wird es wirklich absurd.
Ja.
Und dann ist das nächste Kapitel, vor allem, weil er, doch, genau, weil im Hotel wacht er ja auch auf mit einer flachen Brust.
Ja.
Und da war ich so, aber ganz am Anfang des Buches ist ein Danach-Kapitel, das ist das allererste, wo er mit einer flachen Brust in Berlin aufwacht. Dann kommt es davor,
ja,
wo es dann um die Beziehung, und dann kommt das dazwischen, wo er dann auch schon mit einer flachen Brust aufwacht, aber halt in New York. Was, das macht gar keinen Sinn. Und dann wird es halt aufgelöst mit, ich glaube, das war halt sozusagen die Koma-Sequenz, während er unter dem Messer lag. Ich habe das alles nicht so ganz verstanden. Also ja, es geht natürlich um die enge Bindung mit seinem Bruder und so, bliblablub, I get it.
Der Bruder ist ganz, ganz toll.
Aber irgendwie, also, I don't know, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ist auch okay.
Ja, es also, ist ja okay. Also ich bin einfach kein Fan von so wahnsinnig verkünstelter Sprache. Ich glaube, dafür habe ich zu lange Poetry Slam gemacht.
Ich würde sagen, das ist schon nochmal ein Unterschied zwischen Poetry Slam und dem.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja, voll. Voll.
Es hat sehr Spaß gemacht, umzublättern, weil der Farbschnitt hat jedes Mal geknistert.
Das war da war ich fast ein bisschen sauer, dass du es zuerst gelesen hast. Weil jedes Mal, du weißt, du hast mir ein paar Seiten gegeben zum Knacken.
Und ich habe es da angeboten. Ich habe gesagt, möchtest du erst lesen.
Nee, aber ich hatte noch was anderes. Ja, ja, ich fand es nicht schlecht. Ich glaube, es hat bei mir irgendwie 3 von 5 Sternen bekommen. Ich fand es nicht schlecht. Ich fand es aber auch nicht übermäßig gut. Ich fand es einfach relativ durchschnittlich. Es war so...
Ja.
Little ich hab, bit better than Durchschnitt.
3 von 5 Sterne gegeben.
Weil es hat schon auch spannende Sachen erzählt.
Ja.
Man hat auch schon so irgendwie ein bisschen Sympathien für die Leute mitgenommen. Also es war jetzt nicht so, und es war mir völlig egal, was mit Janis passiert. Aber so komplett warm mit ihm, dass ich gesagt habe, es interessiert mich brennend, wie es mit ihm weitergeht, war
und
jetzt eben nicht der
Absicht,
Fall.
Absicht, glaube ich.
Ja, natürlich.
Aber es ist ja okay, wenn es einfach nicht für uns
ist. Ja.
Und ich habe gedacht, du findest es ganz toll, weil du liebst Selbstmitleid eigentlich.
Jein. Nee, schon. Also ich glaube, hätte ich das vielleicht in einem anderen Moment gelesen, hätte es mich vielleicht auch mehr überzeugt. Ja. Das kann gut sein.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das direkt nach Panem
der
richtige Move war.
Voll.
Naja.
Ich glaube, ich habe es direkt im Anschluss an Märtyrer gelesen oder so.
Ja.
Also es hat es schwer.
Ja.
Es ist kein schlechtes Buch.
Na, gar nicht.
Es war einfach nicht so ganz für mich in dem Moment.
Same.
Na.
Toll. That's it.
Hoffen wir, Archiv der Träume holt uns mehr ab. Ich bin optimistisch gestimmt.
Wir hören uns in 2 Wochen zu unserer Special-Folge über Romantasy und Romance.
Ich freue mich.
Wir hören uns in 4 Wochen mit dem Archiv der Träume und dem ganzen Rest, was wir so gelesen haben. Hoffen wir, dass wir nicht wieder komplett eskalieren.
Naja, wir haben jetzt also, obwohl, nee, never mind.
Ich lese ja zum Beispiel gerade extra dickes Buch, das hat fast 1000, also es hat 900 Seiten, die Effingers.
I could never.
Wenn man also, wenn ich gedacht habe, so, ich habe jetzt 300 Seiten gelesen, es liegt da.
Ja,
es ist nicht mal die Hälfte.
Es fühlt sich nicht an nach irgendwas.
Sondern es fühlt sich wirklich, ich warte so auf diesen, auf die Belohnung.
Ja, ja, ja.
Aber die kommt einfach nicht, weil die Belohnung ist, das Buch fertig gelesen zu haben.
Aber das ist vielleicht auch ganz gut mal. Also,
aber ich lese ja auch parallel die Blackbird Academy.
Ja, ich habe das Gefühl, also ich lese gerade, glaube ich, auch drei Bücher parallel. Ist auch nicht so schlau. Wir müssen sich alle irgendwie einmal nur fertig lesen. Ich habe Vaters Meer, das ich fertig lesen muss, was ich auch sehr gut fand, aber irgendwie dann so eine Zeit lang irgendwie rausgekommen bin. Da bin ich jetzt irgendwie so bei der Hälfte. Ich habe Bilder deiner großen Liebe angefangen. Das ist aber auch fix, aber das möchte ich ganz dringend lesen, weil ich es mir ausgeliehen habe. Ich habe Sand von Herndorf ausgeliehen, das muss ich dann auch noch irgendwie lesen, um es wieder zurückzugeben. Und dann habe ich Perfektionen auf dem E-Reader, was ich auch dringend lesen möchte. Und es sind so, und dann habe ich generell, was ich auch ein bisschen lustig finde, ich habe vor, ich glaube, 2 Monaten, 3 Monaten ein Reel gemacht mit Büchern, die ich in nächster Zeit lesen möchte. Ich habe von diesem Stapel, glaube ich, kein einziges gelesen bisher.
Yeah, just like you.
Es ist wirklich, es ist fürchterlich. Und, aber auf die habe ich auch alle so Bock. Ich habe so Bock auf die alle. Aber irgendwie so, man hat zu wenig Zeit. Man hat zu wenig Zeit und dann manchmal kommen halt neue Sachen rein und man ist so, das muss es jetzt sein.
Ja.
Naja. Aber ich fahre sehr viel Zug die nächsten Wochen.
Ja.
Und da, das ist immer meine produktivste Lesezeit. Da wird dann weggesuchtet.
Yes. Wir hören uns.
Hammer.
Bis dahin.
Schwul bleiben.
Schwul bleiben.
Das war so sehr.
Ihr liebst, dass du am Anfang gesagt hast, du findest es furchtbar, dass sie das sagt.
Ja,
und jetzt ist es einfach unser Catchphrase.
Jetzt wird es zur Catchphrase. Es ist okay. Es ist okay. Ich wehre mich ja nicht mehr.
Bye.
Bye-bye.